NDR Info. Streitkräfte und Strategien. Sicherheitspolitik kritisch betrachtet.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendereihe Streitkräfte und Strategien. Am Mikrofon begrüßt Sie Andreas Flocken. Ein Blick auf unsere Themen. Fachoffizier in der Bundeswehr. Laufbahn als Karrieresackgasse. Hilflose Supermacht, die außen- und sicherheitspolitische Bilanz von US-Präsident Obama, hierzu ein Interview, und immer wichtiger, trotzdem vernachlässigt, internationale Polizeimissionen im Schatten von Militäreinsätzen. Die Bundeswehr will attraktiv sein, sucht händeringend geeignete Bewerberinnen und Bewerber. Nicht ohne Grund haben die Streitkräfte jetzt im Internet, genauer bei YouTube, die Reihe Die Rekruten gestartet. Karriere machen bei der Bundeswehr kein Problem, so stellen sich die Streitkräfte gerne nach außen dar. Aber stimmt das auch? Die Bundeswehr hat rund 35.000 Offiziere, also Führungskräfte. Knapp ein Drittel davon sind sogenannte Fachoffiziere. Ohne sie geht nicht viel in der Truppe. Trotzdem sind die Aufstiegschancen der Fachoffiziere sehr begrenzt. Und das sorgt bei manchem Betroffenen für Unmut. Julia Weigelt zum Problem.
Sie werden wie Offiziere aussehen, aber nicht zu ihnen gehören, wird ein Kapitänleutnant 1969 im Nachrichtenmagazin Der Spiegel zitiert. Seit fast einem halben Jahrhundert können sich begabte Unteroffiziere der Bundeswehr zum Fachoffizier hocharbeiten. 1969 machte dies die geänderte Soldatenlaufbahnverordnung möglich und erzeugte damit einen Aufschrei unter statusbewussten Truppenoffizieren. Im Spiegel bezweifelten sie damals die Casino-Fähigkeit der Aufsteiger. Die Angst ging um vor einer Proletarisierung des Offizierskorps. Ein Oberleutnant sagte den Journalisten 1969, Zitat:
Ich kann mir nicht vorstellen, der Frau eines emporgekommenen Unteroffiziers oder Feldwebels die Hand zu küssen. Die hat doch gar nicht das Format.
Doch solche Einstellungen konnten die Einführung von Fachoffizieren in der Bundeswehr nicht verhindern. Offiziell heißen sie Offiziere für den militärfachlichen Dienst. In der Bundeswehr werden sie als Spezialisten eingesetzt, etwa bei der Rüstungs-, Logistik- und Personalplanung, der Materialerprobung oder bei der Flugsicherung. Ob als Informatiker, Fahrschulleiter oder im Flugplatzkontrolldienst, auf die erfahrenen Experten kann die Bundeswehr schon lange nicht mehr verzichten. Doch wer glaubt, der Standesdünkel von damals sei inzwischen lange passé, der irrt sich leider. Denn solche Ansichten sind auch in der Bundeswehr des 21. Jahrhunderts noch verbreitet, wie Hauptmann Ralf Fischer berichtet. Seinen richtigen Namen will er nicht im Radio hören, weil er Nachteile und den Zorn seiner Vorgesetzten fürchtet. Der heutige Fachdienstoffizier fing 1988 als Mannschaftssoldat bei der Bundeswehr an, schlug später die Feldwebellaufbahn ein und wurde im Jahr 2000 Fachoffizier im Sanitätsdienst. Doch für manche Truppenoffiziere bleibt Fischer ein Offizier zweiter Klasse, wie er berichtet. Seine Aussagen haben wir nachgesprochen.
Auf einem Lehrgang haben Sie mal zu mir gesagt, ich sei ein Treppenstufenoffizier. Das bedeutet, Sie haben mich aus dem Unteroffiziersheim praktisch rausgeschmissen und lassen mich ins Offizierscasino nicht rein. Ich muss also auf der Treppe stehen bleiben.
Fischer will diese unkameradschaftlichen Standesdünkel öffentlich machen. Er sitzt dabei zwischen allen Stühlen. Denn auch die Unteroffiziere und Feldwebel reagieren nicht immer freudig auf Fischers Beförderung in den Offiziersstand.
Manche Feldwebel sind der Meinung, Fachoffiziere seien Laufbahnverräter, die sich für Geld das Rückgrat haben rausnehmen lassen.
Mangelnder Respekt von oben, Häme von unten. Ein solches Arbeitsklima macht den 49-Jährigen traurig und wütend. Im Laufe seiner Karriere hat der engagierte Berufssoldat mehrere Abschlüsse gemacht, sein Wissen stetig erweitert. Und doch fühlt er sich bei der Dienstpostenvergabe ausgebremst. Die Stimmungslage in der Bundeswehr mit Blick auf Fachoffiziere fasst er so zusammen:
Man nimmt es hin, dass es dich gibt, ist aber wenig erfreut.
Wenig erfreut und wenig motiviert, die Emporkömmlinge ganz nach oben zu lassen. Diesen Anschein erweckt zumindest ein Blick in die Soldatenlaufbahnverordnung. Denn weiter als bis zum Stabshauptmann bzw. Stabskapitänleutnant bei der Marine dürfen Fachoffiziere nicht befördert werden. Egal, wie intensiv sie sich weiterbilden. Für Ralf Fischer ist das ein Skandal.
Im Kampf um die besten Köpfe, wie es ja in letzter Zeit immer so schön heißt, kann sich die Bundeswehr so etwas einfach nicht mehr leisten. Damit zieht die Personalführung Glasdecken ein für Soldaten, die sich weiterqualifizieren.
während im Zivilleben ein Zusatzabschluss, etwa an einer Fernuni, neue berufliche Perspektiven öffne, sei der Fachoffizier gefangen in einem starren System. Fischer kennt zum Beispiel einen promovierten Oberfeldwebel, der über seinen aktuellen Dienstgrad nie hinauskommen wird. Der 49-Jährige fordert deswegen eine Reform des Laufbahnrechts. Truppendienst wie Fachoffiziere sollen demnach dieselben Aufstiegschancen haben. Wer gut ist, soll auch weiterkommen dürfen. Diese Auffassung teilt auch Stabshauptmann AD Hartmut Schönmeier. Der pensionierte Fachoffizier ist beim Deutschen Bundeswehrverband, der Interessensvertretung der Soldaten, für Besoldung und Laufbahnrecht zuständig. Schönmeier fordert, diese künstliche Zweigleisigkeit aufzuheben und stattdessen nur noch eine Offizierslaufbahn anzubieten, in die Unteroffiziere dann aufsteigen können.
Aus dieser Laufbahn der Offiziere könnte dann mittels eines Auswahlverfahrens nochmal abgeleitet werden in die höherwertige Laufbahn der Stabsoffiziere.
Stabsoffiziere, das sind die Dienstgrade vom Major bis zum Oberst. Keine Unterscheidung, sondern Gleichberechtigung. Das sei auch gesetzlich verankert, bekräftigt Schönmeier.
Wir haben ja nach dem Grundgesetz den Zugang zu jedem öffentlichen Amte. Und das Ganze wird schlicht und ergreifend begleitet durch Eignung, Leistung und Befähigung, die man nachzuweisen hat. Und die Eignung, die kann man feststellen, die Befähigung kann man erlangen und die Leistung muss man einfach erbringen.
Trotz aller Eignung, für Fachoffiziere ist beim Dienstgrad Stabshauptmann Beförderungsende. Hartmut Schönmeier vom Bundeswehrverband sieht diese Regelung kritisch.
Das ist meines Erachtens nicht sinnvoll. Wenn ich mir heute nebeneinander einen Meister vorstelle, einen staatlich geprüften Techniker, und ich nehme einen Bachelorabschluss, dann habe ich dort nicht mehr sehr viel Unterschied auf der Ausbildungshöhe. Und darüber hinaus muss es ja auch aufgrund von Erfahrungen, die man sammelt, auch die Möglichkeit geben, sogenannte Credit Points zu bekommen, wie wir sie nach den europäischen Bildungsmodellen letztendlich kennen. Und vor diesem Hintergrund kann man natürlich über die Zeit Befähigungen erfahren, die einen dazu berechtigen, auch durchaus in höherwertige Funktionen hineinzukommen. Ich denke, da ist sicherlich auch die Zeit gekommen, dass das von Seiten der Bundeswehr mal tiefer beleuchtet wird.
Berücksichtige man den demografischen Wandel, könne die Bundeswehr es sich nicht mehr leisten, qualifiziertes Personal unzureichend zu fördern. Das gelte auch für Soldaten, die erst nach mehreren Jahren Dienstzeit einen beruflichen Ehrgeiz entwickeln, sagt Schönmeier.
Und deswegen meine ich, müsse man über die Zeit auch Verfahren entwickeln, um diese Spätentwickler, Weiterentwickler als Schatz heben zu können. Und deswegen sage ich, müssen wir viel flexibler sein in der Personalgewinnung und Personalbindung. Und das bedeutet auch, dass wir die Laufbahnen zueinander durchlässiger machen müssen.
Das hat das Verteidigungsministerium allerdings nicht vor. Die Beförderungsgrenze für Fachoffiziere bleibe bestehen, teilte ein Sprecher auf Anfrage von NDR Info mit. Wettbewerbsnachteile im Kampf um Fachkräfte entstünden dadurch nicht. Die Begründung, Zitat:
Es handelt sich um sogenannte Aufstiegslaufbahnen. Durch die Zulassung und Verwendung als Fachoffizier in der Bundeswehr ergibt sich somit keine Konkurrenz zu einer vergleichbaren Tätigkeit in der zivilen Wirtschaft. Damit hat die Laufbahn der Fachoffiziere und die limitierte Beförderungsmöglichkeit hinsichtlich der Konkurrenzsituation mit der Wirtschaft eine nur sehr geringe Relevanz.
Dass sich stets viel mehr Unteroffiziere für einen Laufbahnwechsel bewerben, als es dafür Stellen gäbe, zeige, wie attraktiv die Fachoffizierslaufbahn sei. So gäbe es aktuell 10.200 Fachoffiziere und Fachoffizieranwärter. 2015 haben 3.741 Unteroffiziere einen Antrag auf Laufbahnwechsel gestellt oder wurden durch ihre Vorgesetzten dafür vorgeschlagen. Eine Reform der Soldatenlaufbahnverordnung ist also nicht in Sicht. Hauptmann Ralf Fischer hat die Hoffnung auf berufliche Weiterentwicklung indessen aufgegeben. Ein Personalgespräch hat der engagierte Fachoffizier seit 5 Jahren nicht geführt. Es hat für ihn keinen Sinn, sagt er. Die Personalführer könnten ihm einfach keine attraktiven Dienstposten anbieten.
Ein solches Gespräch läuft dann wie folgt ab. Wir sagen uns gegenseitig unsere Vorstellungen, dann lachen wir ein bisschen zusammen und das war's dann. Darauf kann ich verzichten. Da nutze ich meine Zeit lieber für was Sinnvolles.
Tja, die Probleme der sogenannten Fachoffiziere, Julia Weigelt berichtete. In der kommenden Woche blickt die Welt auf die USA. Donald Trump oder Hillary Clinton. Die US-Bürger wählen einen neuen Präsidenten. Wer auch immer Barack Obama folgen wird, das neue Staatsoberhaupt wird die Welt und die internationalen Beziehungen entscheidend prägen. Die Präsidentenwahl ist für uns Anlass, auf die Amtszeit von Obama zurückzublicken. Über seine Außen- und Sicherheitspolitik habe ich mit Hans-Joachim Giesmann gesprochen. Er ist Konfliktforscher an der Berghof Foundation in Berlin. Ich habe Hans-Joachim Giesmann zunächst gefragt, ob Obama die bei seinem Amtsantritt hochgesteckten Erwartungen letztlich erfüllen konnte.
Obama hat zu den Erwartungen ja selbst beigetragen, indem er am Beginn seiner Amtszeit große visionäre Reden gehalten hat über eine atomwaffenfreie Welt, über den Rückzug der amerikanischen Soldaten aus den beiden großen Kriegen in Afghanistan und im Irak, über die nukleare Abrüstung. All dies hat große Erwartungen geweckt und ja schon frühzeitig 2009 zur Ehrung mit dem Friedensnobelpreis geführt. Daran gemessen hat er die Erwartungen sicherlich nicht erfüllen können. Vielleicht waren sie auch zu hoch. Aber in anderen Bereichen gibt es durchaus auch in der Bilanz Positives zu vermerken, sodass wahrscheinlich rückblickend Obama nicht als der schlechteste Präsident in die Geschichte der USA eingehen wird.
Obamas Vorgänger George W. Bush hat die UNO und andere internationale Organisationen weitgehend ignoriert und das Völkerrecht geschwächt. Stichwort ist der Irakkrieg, der geführt worden ist ohne UN-Mandat. Hat nun aber Obama in seiner Amtszeit die Vereinten Nationen gestärkt und auch das Völkerrecht? Die Ausweitung des geheimen Drohnenkrieges unter Obama spricht ja eher dagegen.
Auch hier ist die Bilanz eher gemischt. Wenn man an den Drohnenkrieg jetzt speziell denkt, den Sie angesprochen haben, dann muss man natürlich klar sagen, dass hier das Völkerrecht bewusst in eine Grauzone geführt worden ist. Die Begründung, die seitens der Obama-Administration und auch seiner engsten Berater gegeben wurde, war von Anfang an, dass der Einsatz von Drohnen strategisch und moralisch weniger problematisch sei, als sozusagen Bodentruppen in die verschiedenen Länder zu schicken. Wir dürfen ja nicht vergessen, wie viele tote Soldaten auch zu beklagen waren im Ergebnis der Irak- und der Afghanistan-Intervention. Strategisch und politisch also durchaus eine rationale Entscheidung, aber in der rechtlichen Konsequenz hochproblematisch. Wenn wir vergleichen beispielsweise die Angriffe, die die Bush-Administration mit Drohnen geflogen haben, ihrer gesamten Amtszeit, das waren kaum 50. Unter Obama wurden zumindest knapp 500 zugegeben. Die Zahl ist sehr viel höher wahrscheinlich, weil die Drohnenangriffe auf verschiedene Länder wie Syrien, Irak gar nicht in der Statistik auftauchen. Also hier hat sich das Kriegsbild ganz bewusst aus politischen und strategischen Gründen verändert und in der Konsequenz auch die Charta der Vereinten Nationen in gewisser Weise in Frage gestellt oder zumindest das Völkerrecht extrem in Mitleidenschaft, würde ich vielleicht sogar sagen, gezogen.
Obama hat sich ja bei Amtsantritt die Aufgabe gestellt, die Kriege, in denen die USA verwickelt waren, die sie geführt haben, zu beenden. Vor allem der Irakkrieg war für Obama ein schwerer Fehler. Obama hat in seiner Amtszeit dann den Abzug der USA aus dem Irak besiegelt. Im Nachhinein gibt es aber viele Experten, die sagen, dass dieser Abzug viel zu schnell gekommen ist. Erfolgte der Abzug aus dem Irak unter Obama viel zu überstürzt?
Obama ist angetreten seinerzeit, um diese Politik der imperialen Überdehnung, die Bush betrieben hat, radikal zu beenden und neue Voraussetzungen für eine ja tatsächlich multilaterale Sicherheitspolitik auf globaler Ebene zu schaffen. Dass ihm das auf diese Art und Weise nicht gelungen ist, hängt möglicherweise auch an der Fehleinschätzung der Folgen des schnellen Abzuges zusammen.
Viel Kritik musste Obama ja auch einstecken bis heute für seine Nahostpolitik. Der Vorwurf lautet, die USA würden sich dort nicht mehr engagieren. Dadurch sei das Chaos in der Region erst begünstigt worden. Insbesondere die US-Politik gegenüber dem syrischen Machthaber Assad sei gescheitert. War es denn ein Fehler von Obama, sich in Syrien, insbesondere in Syrien, so zurückzuhalten und damit wohl auch begünstigt zu haben, dass eben in Syrien Tausende von Menschen getötet werden?
Ich bin nicht sicher, ob es so ist, dass man im Nachgang hätte voraussagen können, ob Obama mit seiner Haltung in der Syrienpolitik einen Fehler begeht oder nicht. Er hat von Anfang an eigentlich darauf gerechnet, dass Assad das gleiche Schicksal beschieden werden würde, wie das Mubarak in Ägypten widerfahren ist. Das heißt, dass die Opposition die politische Opposition Assad über die Zeit zum Rückzug und zum Rücktritt zwingen würde. Und das erschien ihm als die sehr viel weniger risikoreiche Option.
Damit hat er sich ja offenbar geirrt.
Ja gut, damit hat er sich geirrt. Aber niemand kann mit Sicherheit heute voraussagen, ob nach der Erfahrung des Irakkrieges und des Afghanistankrieges auch der Libyen-Intervention, eine militärische Intervention, welcher Art auch immer, nicht zu einem ähnlichen Chaos geführt hätte. Und es zieht sich auch wie ein roter Faden durch die Amtszeit von Obama, dass er auf jeden Fall solche risikoreichen, in der Folge Abschätzung schwierig zu beurteilenden Einsätze vermeiden wollte. Er hat im Falle Syriens dann ja 2012 insofern ein ungewöhnliches politisches Zeichen gesetzt, als er eine sogenannte rote Linie für den Einsatz von Chemiewaffen als rote Linie auch für eine Intervention erklärt hat. Nun ist genau das geschehen mit Assads Sarin-Angriff auf Teile der Bevölkerung in Damaskus und Obama hat darauf eben nicht reagiert. Man muss dazu sagen, dass es aber dazu auch eine heftige Auseinandersetzung innerhalb der Regierung gegeben hat. Hillary Clinton beispielsweise war sehr stark dafür, militärisch einzugreifen. Aber es war eben auch klar, dass die Verbündeten einer solchen Operation nicht zwanglos folgen würden. Angela Merkel hatte beispielsweise auch klargestellt, dass sich Deutschland nicht beteiligen würde. Cameron, der bereit war, hat dies zur Abstimmung im britischen Parlament gestellt und hat dort eine überraschende Niederlage erlitten. Und die Sorge vor allem, das ist vielleicht der entscheidende Punkt, dass Assad die C-Waffen, die in seinen Arsenalen lagern, nicht nur gegen die eigene Bevölkerung, sondern vielleicht auch gegen die angreifenden ausländischen Truppen einsetzen würde, war sehr, sehr groß. Und im Ergebnis kann man sagen, dass der Weg, den Obama dann eingeschritten hat, nämlich gemeinsam mit Russland, mit Deutschland im Übrigen auch, mit den Vereinten Nationen, die Chemiewaffen zerstören zu lassen, war in Bezug auf diese Gefahr sicherlich einer der am wenigsten in der Öffentlichkeit noch geschätzten Erfolge der Obama-Regierung im Umgang mit dem syrischen Regime.
Für manche Kritiker haben die USA unter Obama weltweit an Einfluss verloren. Als Begründung wird oft das Agieren Russlands angeführt, beispielsweise in Syrien und auch China. Das Vorgehen der chinesischen Führung im Südchinesischen Meer und der Streit um die Inseln in der Region. Hat die Außen- und Sicherheitspolitik unter Obama letztlich zu einem Vakuum geführt, das jetzt von Moskau und auch von Peking weitgehend ausgefüllt wird, wenn man das geopolitisch so sieht?
Ich würde nicht von einem Vakuum sprechen, sondern die Tendenz zu einer wirklich multipolaren Welt hat sich verstärkt, was im Übrigen zu der Globalisierung auch nicht Wunder nimmt. Obama hat frühzeitig erklärt, dass die USA nicht Weltpolizist sein können und nicht alle politischen Prozesse dominieren. Ich glaube, das war eine sehr nüchterne und realistische und auch zutreffende Einschätzung. Aber im Ergebnis muss man natürlich dann schon sagen, dass Russland, aber auch China mit eigenen geopolitischen Interessen versuchen, ihren eigenen Einfluss in der Welt zu erweitern. Das wird dazu führen, dass auch die Konkurrenz zwischen den großen Mächten zunimmt und damit möglicherweise eben auch die Chancen einer globalen multilateralen Zusammenarbeit weiter abnehmen. Im Ergebnis dessen wird niemand etwas gewinnen. Insofern muss man auch darauf setzen, dass sowohl in China als auch in Russland es auch Akteure gibt, die den Schaden einer solchen geopolitischen Orientierung erkennen. Und ich hoffe, dass das auch in den USA der Fall sein wird, sodass früher oder später eine Umkehr zum Multilateralismus möglich wird.
Die Beziehungen zwischen den USA und Russland sind so schlecht wie selten zuvor, nicht zuletzt wegen der Ukraine-Krise und auch wegen des Syrienkrieges. 2009 war man noch zuversichtlicher in Washington. Damals war von einem Neustart der Beziehungen zwischen Moskau und Washington die Rede. Hat Obama vor dem Hintergrund der verschlechterten Beziehungen nicht auch Fehler im Umgang mit Russland gemacht?
Russland als Regionalmacht zu bezeichnen, war sicherlich ein großer politischer Fehler. Wer Russland genauer kennt, weiß, dass die Herabsetzung oder die Geringschätzung der russischen weltpolitischen Bedeutung in Russland selbst politisch sich immer ausschlachten lässt und auch nachhaltige Wirkungen hinterlässt. Die Rückbesinnung auf die Konzepte des Kalten Krieges, insbesondere auf die Abschreckung und die damit verbundenen Maßnahmen, auch der Grenzsicherung für die Verbündeten sprechen dafür, dass die Beziehungen zwischen Russland und den USA, zwischen Russland übrigens auch Westeuropa und der NATO, auf lange Sicht in ein sehr schwieriges Fahrwasser geraten sind.
Unter Obama wollten sich die USA ja auch stärker auf Asien und den Pazifik konzentrieren, also weggehen etwas von Europa. Die US-Truppenpräsenz im pazifischen Raum ist erhöht und verstärkt worden. Wären aber angesichts des Inselstreites im südchinesischen Meer nicht auch politische Initiativen viel wichtiger als militärische Machtdemonstrationen? Fehlt das nicht, politische Initiative?
Ein stabiles und gutes Verhältnis zu China und auch zu den anderen einflussreichen Staaten im Asienbereich ist sicherlich eine unabdingbare Voraussetzung für dauerhaften Frieden in der Region, insbesondere auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass China versucht, seine eigenen regionalen Machtpositionen systematisch auch mit Hilfe militärischer Mittel durchzusetzen, ein regionales Sicherheitssystem zu bauen, das in der Lage ist, auch den krisenhaften Entwicklungen, wie sie in der Region unvermeidbar sein werden, in den kommenden Jahren entgegenzuwirken, wäre das Wichtigste, was man tun kann. Obama hatte die Chance dazu.
Er hat sie nicht genutzt, diese Chance.
Er hat sie nicht genutzt, im Ergebnis, oder sagen wir mal, nur in Teilbereichen wirklich Fortschritte erzielen können. Also dieses Transpazifik-Partnerschafts- und Handelsabkommen ist natürlich ein wichtiger Schritt gewesen, auch so eine Art regionale Identität in Asien-Pazifik zu erreichen.
Kann man denn sagen, dass Obama letztlich gescheitert ist, oder ist das zu hart?
Ich denke, es ist zu hart. Es gibt eine ganze Reihe Punkte, an die man sich erinnern wird, die während der Zeit der Obama-Administration erreicht worden sind, die von dauerhafter Wirkung sein können. Das ist die Aussöhnung mit Kuba. Das ist vor allem natürlich auch das Klimaschutzabkommen, mit dem niemand gerechnet hat, in dem die USA ihre gesamte politische Kraft in die Waagschale geworfen haben, um diesen Kompromiss zu erreichen. Dazu gehört auch die Unterstützung der Weltgesundheitsorganisation bei der Bekämpfung der Ebola-Krise. Also es gibt eine ganze Reihe von Punkten, in denen Obama versucht hat, in die Richtung seiner eigenen Vision einer globalen partnerschaftlichen Zusammenarbeit zu wirken. Aber letztlich ist er an den eigenen Illusionen gescheitert.
Hans-Joachim Giesmann von der Berliner Berko Foundation über die Amtszeit von Barack Obama. Eine Langfassung des Interviews finden Sie auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Die Bundesregierung hat angekündigt, sich aktiver als bisher am internationalen Krisenmanagement zu beteiligen. Und sie tut dies auch, unter anderem durch den Einsatz von Soldaten. Eine wichtige Rolle bei der Konfliktbewältigung spielen allerdings auch Polizisten. Hier macht Deutschland jedoch keine gute Figur. Im Sommer musste sich die Bundesregierung heftige Kritik von den Vereinten Nationen gefallen lassen, nachdem sie mehrere Polizisten aus dem Südsudan abgezogen hatte, ohne sich zuvor mit der Leitung der UN-Mission abzustimmen. Dabei ist es ganz offiziell deutsche Politik, die UN zu stärken. In der Praxis tut sich Deutschland allerdings schwer, Polizisten für internationale Missionen bereitzustellen. Hören Sie Christoph Prössel.
Thomas Mischke ist Kriminalbeamter aus Nordrhein-Westfalen und war schon oft in Auslandseinsätzen. 2008 im Kosovo und mehrfach in Afghanistan, zuletzt bis Februar dieses Jahres in Masai-Sharif.
In der letzten Mission war ich Berater des afghanischen Generals, der dieses Polizeitrainingszentrum geleitet hat, welches Deutschland erbaut hat, direkt neben diesem Militärcamp Camp Marmal. Ein sehr ambitioniertes, sehr erfolgreiches Projekt, wie ich meine. Und dieser General ist, sage ich jetzt mal, der Schulleiter, wenn man so will, mit einem Stab von ungefähr 200 Leuten und eben halt einer Kapazität in diesem Ausbildungszentrum von 1400 Leuten.
Bereits 2002 hat die deutsche Polizei begonnen, in Afghanistan Sicherheitskräfte auszubilden. Die Kurse dauerten in der Regel nur 6 Wochen. Die internationale Staatengemeinschaft wollte schnell eine afghanische Polizei aufbauen. Die Deutschen standen oft selber im Klassenzimmer, um zu unterrichten. Das hat sich im Laufe der Jahre geändert. Train the Trainer hieß später das Motto. Heute beraten die deutschen Polizisten die afghanischen Führungskräfte nur noch. Es geht um Führungsstil, Transparenz, das Abgeben von Aufgaben, um selber mehr Freiraum für wichtige Entscheidungen zu schaffen.
Wir waren ja mal im Jahre 2013 mit fast 200 Polizisten in Afghanistan an den verschiedenen Standorten. Und das ist jetzt auf, ich glaube, ungefähr 45 abgeschmolzen. worden, weil man, wie ich meine, viel zu früh der Meinung war, dass die Afghanen das schon alleine schaffen.
Sagt Thomas Mischke, der auch Vorstand im Bundesverband Deutscher Kriminalbeamter ist. Das Thema hat inzwischen auch das Parlament erreicht. Die Vorsitzende des Unterausschusses Zivile Krisenprävention, Franziska Brandner von den Grünen, kritisiert die Bundesregierung. Außenminister Steinmeier und Verteidigungsministerin von der Leyen sprechen von der zunehmenden internationalen Verantwortung Deutschlands. Davon sei aber nicht viel erkennbar.
24 Polizisten von 12.500 im Rahmen der Vereinten Nationen, das nenne ich nicht eine große Verantwortungsübernahme. Bei den Juristen sieht es übrigens noch schlimmer aus. Da sind noch weniger unterwegs, gerade nämlich null. Und da kann man nur sagen, das deutsche Engagement ist nicht groß genug. Das gibt es de facto kaum.
Denn bei UN-Missionen, EU-Einsätzen sowie bilateral vereinbarten Operationen sind insgesamt gerade einmal 140 Beamte aus Deutschland tätig. Viel zu wenig, darüber herrscht Konsens im Deutschen Bundestag. Auf dem EU-Gipfel in Portugal im Jahr 2000 hatten sich die Staats- und Regierungschefs darauf verständigt, bis zu 5000 Polizisten für internationale Missionen entsenden zu können, auf freiwilliger Basis. Deutschlands Anteil an einer solchen Zahl läge bei rund einem Fünftel, also 1000 Polizisten. Doch davon ist die Bundesregierung auch heute noch weit entfernt. Die Fraktionen der Großen Koalition wollen das nun ändern und haben kürzlich gemeinsam mit den Grünen einen entsprechenden Antrag im Bundestag eingebracht. Darin werden viele Maßnahmen formuliert, um die Voraussetzungen zu verbessern, damit mehr Polizisten ins Ausland gehen können. Armin Schuster, CDU.
Dafür braucht es ganz sicher eine wissenschaftliche Behandlung des Themas. Da denke ich an die Polizeihochschule in Münster, wo wir vielleicht einen neuen Fachbereich brauchen. Wir brauchen ganz sicher mehr Personal, das heißt auch mehr Haushaltsmittel. Dafür sorgen wir im Bund zumindest. Wir brauchen eine speziellere Aus- und Fortbildung, eine speziellere Sprachförderung. Wir brauchen die Chance, Mitarbeiter der Polizei länger entsenden zu können, Spezialisten entsenden zu können. Das muss man sich leisten können.
Zum Beispiel Experten, die vermitteln können, wie organisierte Kriminalität bekämpft werden kann. Die Initiative fand im Bundestag eine breite Mehrheit. Die Bundesregierung muss die Forderungen des Antrags jetzt umsetzen. Für 2017 ist bereits mehr Geld eingeplant. Das entsprechende Budget steigt von 18,6 Millionen Euro 2016 auf künftig knapp 24 Millionen Euro.
Die Größen, über die wir reden, die bereiten Herrn Schäuble keine schlaflosen Nächte.
Kommentiert Franziska Brandner die Beträge für Polizeimissionen. Vor allem vor dem Hintergrund, dass die deutschen Beamten dringend gebraucht werden.
Sie haben einen Polizeiaufbau in Mali. Eigentlich haben natürlich alle im Rahmen der Vereinten Nationen auch den gleichen Auftrag zur Ausbildung. Aber natürlich macht es einen Unterschied, ob ein ägyptischer Polizist versucht, seinem Kollegen aus Mali beizubringen, wie man friedlich mit einer Demo umgeht, oder ob es ein Deutscher macht.
Bisher seien gute Vorschläge immer an der Finanzierungsfrage gescheitert, sagt Dieter Wehe, bis 2015 Inspekteur der Polizei in Nordrhein-Westfalen und Leiter der Bund-Länder-Arbeitsgruppe Internationale Polizeimissionen. Er hoffe sehr, dass diesmal anders sei, sagte Wehe NDR Info. Das Problem ist allerdings, dass die Polizei Ländersache ist, wenn man mal von der Bundespolizei absieht. In der Auseinandersetzung zwischen Bund und Ländern geht es aber nicht nur ums Geld, sondern auch um rechtliche Absicherungen. Alle Beamten sollen den gleichen Schutz haben, sagt Franziska Brandner von den Grünen.
Momentan ist es nicht so. Das heißt, einer aus einem Bundesland sagt, du setzt du dich lieber nach vorne auf den Beifahrersitz, du bist besser versichert im Unfallsfall. So kann es eigentlich nicht sein. Die müssen alle den gleichen Schutz haben.
Die Verbesserungen, die im Antrag formuliert sind, begrüßt Thomas Mischke. Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich seit Ende der ISAF-Mission kaum verbessert. Für den Kripo-Mann aus Nordrhein-Westfalen ist klar, dass sich Deutschland und damit auch Polizisten weiterhin am Hindukusch engagieren müssen.
Ich muss langfristig denken. Also in Afghanistan müssen wir noch mindestens 20 Jahre bleiben.
Mischke setzt auf die junge Generation, die in den vergangenen Jahren ausgebildet worden ist. Außerdem hält er es für notwendig, neben der Ausbildung auch Fortbildungen in einzelnen afghanischen Dienststellen durchführen zu können. Polizisten kommt beim internationalen Krisenmanagement eine wichtige Rolle zu. Bisher hat die Bundesregierung aber vor allem auf den Einsatz von Soldaten gesetzt. Offen bleibt, ob es hier trotz der Initiative des Bundestages schon demnächst einen Kurswechsel geben wird.
Soweit Christoph Prössel und so viel für heute in Streitkräfte und Strategien. Zum Schluss noch ein Hinweis. Im kommenden Monat treffen sich in Hamburg die OSZE-Außenminister. Aus diesem Anlass veranstaltet NDR Info am 23. November mit dem Hamburger Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik IFSH eine Podiumsdiskussion. Zwischen Abschreckung und Dialog, europäische Sicherheitspolitik auf dem Prüfstand, so der Titel der Veranstaltung. Wenn Sie am 23. November dabei sein wollen, melden Sie sich an auf der Internetseite von Streitkräfte und Strategien unter ndr.de/streitkräfte. Am Mikrofon verabschiedet sich Andreas Flocken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.